ARD. Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der JustizreporterInnen. Mein Name ist Philipp Rayon, ich bin Justizreporter in der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe und in dieser Ausgabe unseres Podcasts geht es um Syrien, genauer um die strafrechtliche Aufarbeitung der Staatsfolter. And because some of you might not understand German, this is the first time we also publish a shorter English version of this podcast. This version you are listening to right now is the German one. If you want to listen to the English one, it's published shortly after this one. Enjoy listening. Wenn ihr aber weiter auf Deutsch zuhören wollt, seid ihr jetzt hier genau richtig. Also Syrien, Staatsfolter und Strafverfolgung. Ihr habt es bestimmt mitbekommen. Vor einigen Wochen gab es endlich mal gute Nachrichten aus Syrien. Das war zumindest ich gefühlt nicht mehr gewohnt. Und mich hat das Ganze auch ziemlich überrascht. Aber nicht nur mich. Denn das Assad-Regime wurde gestürzt und zwar ziemlich plötzlich. Das war erstmal eine gute Nachricht. Denn das Regime hat über Jahre eine wirkliche Schreckensherrschaft geführt. Es hat gefoltert, es hat gemordet, Zehntausende Opfer gab es Menschen aus dem eigenen Volk, also aus dem syrischen Volk, eingesperrt in Foltergefängnissen, zu Tode gequält oder auch ganz viele Menschen, tausende Menschen hingerichtet. Neben dem Bürgerkrieg war das ein Grund, warum in den vergangenen Jahren viele Menschen aus Syrien auch hier nach Deutschland geflohen sind. Und in dieser Ausgabe unseres Podcasts heute wollen wir einmal uns die Frage stellen, wie kann nun eine Aufarbeitung dieser Folter und dieser Morde aussehen? Erstmal möchte ich aber einen Eindruck bekommen, wie es momentan überhaupt in Syrien aussieht. Wie geht es den Menschen da in Aleppo, Idlib und Damaskus? Dafür spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Ute Brucker. Hallo Ute.
Hallo Philipp.
Du bist für die Auslandsstudios des SWR verantwortlich, auch für das ARD-Studio in Kairo, was Syrien abdeckt. Und viel wichtiger in dem Moment jetzt hier, du warst vor kurzem für eine Sonderausgabe des Weltspiegels in Syrien, unter anderem in Damaskus. Ute, nimm uns doch bitte mal mit, wie kann ich mir da das Straßenbild so 2 Monate nach Ende des Assad-Regimes vorstellen?
Ja, also du hast wahrscheinlich noch die Bilder im Kopf von den vielen feiernden und jubelnden Menschen direkt nach dem Sturz des Assad-Regimes. Und ich würde sagen, die Stimmung ist jetzt immer noch eine Mischung aus großer Erleichterung, tatsächlich, dass dieses Regime gefallen ist, und aber gleichzeitig auch gespanntem Abwarten und teilweise auch Unsicherheit. Wie werden sich die neuen an der Macht befindlichen Menschen denn so verhalten? Also Erleichterung einerseits bei denen, die unter dem alten Regime seit über 50 Jahren gelitten haben, und das sind sehr viele Menschen. Die sind immer noch froh und sagen, es ist so gut, dass das vorbei ist. Wir freuen uns auf Freiheit, wir sind erleichtert, wir können endlich wieder miteinander reden. Also wir waren in einem Vorort von Damaskus, wo sich so eine Art Selbstverwaltung gebildet hat. Und da haben uns die Leute gesagt, ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen, aber wir reden jetzt miteinander. Seit 50 Jahren haben wir nicht miteinander gesprochen. Jetzt reden wir miteinander. Die meinen natürlich nicht, dass sie nie ein Alltagsgespräch geführt haben, aber reden über, was bewegt uns, was sind politische Themen, was wollen wir haben, wo wollen wir hin, was ist wichtig für uns Menschen. Und das war diese Stimmung, und dieser Satz hat mich einfach sehr beeindruckt, zu sagen, wir reden jetzt miteinander.
Ja.
Angst haben jetzt auf der anderen Seite natürlich schon auch Minderheiten, die sich früher vom Assad-Regime ein Stück weit geschützt gesehen haben. Also die Christen beispielsweise, aber auch die Alawiten, also die Minderheit, die religiöse Minderheit, der auch die Assad-Familie selbst angehört hat. Auf die richtet sich jetzt natürlich auch ein Stück weit Hass von anderen Menschen und
Gehörten
Wut.
Gehören die denn alle zusammen mit Assad? Also kann man denen diesen Vorwurf machen?
Das kann man sicher nicht in der Absolutheit, aber natürlich waren die Alawiten schon eine Bevölkerungsgruppe, die sozusagen Regime als Regime näher galt und die natürlich auch in Teilen geschützt wurde. Aber auch bei den Alawiten gibt es Menschen, die sich gegen das Regime gestellt haben, die auch verfolgt wurden, die auch im Knast gelandet sind. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen vergessen.
Okay. Wie kann ich mir denn vorstellen, die wirtschaftlichen Verhältnisse oder die Lebensverhältnisse? Leben die Menschen jetzt in Ruinen da? Wie sieht das Straßenbild aus? Nimm uns da gerne nochmal mit.
Naja, in Ruinen kannst du ja nicht leben. Also das Straßenbild ist sehr unterschiedlich. Der historische Kern, die wunderbare Altstadt von Damaskus, ist ja im Krieg so gut wie nicht beschädigt worden. Das ist so schön wie eh und je, würde ich mal sagen. Es ist ja eine unglaublich schöne Altstadt, also für mein Gefühl eigentlich fast die schönste im ganzen Nahen Osten.
Okay.
Mit sehr schönen Gebäuden, mit dieser eindrucksvollen Umayyaden-Moschee, aber auch mit tollen Gebäuden im christlichen Stadtviertel, wo wir in einem Hotel auch untergebracht waren. Das ist alles sehr schön, ist auch lebendig, es pulsiert. Wir waren da in der Woche, wo Schulferien waren, da waren unheimlich viele Menschen unterwegs, auch Touristen aus anderen Teilen Syriens, also aus Provinzen, ne, im Süden, okay. Suweida, die dann auch gesagt haben, hey, wir können jetzt endlich mal wieder reisen. Wir konnten überhaupt nicht mehr in die Hauptstadt fahren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich wirklich massive Zerstörung im Land. Ne? Also wir haben auch gedreht in einem Vorort von Damaskus, in Joba. Wir waren in Zabadani, einer Stadt in der Provinz Damaskus. Und da hast du einfach nur Trümmer, weil diese Orte jahrelang angegriffen wurden von der Armee des Regimes, aber auch aus der Luft. Später dann eben auch von russischen Kampfflugzeugen. Und da ist einfach nur noch Schutt. Und der liegt da auch seit Jahren.
Wenn du sagst, die Menschen können jetzt plötzlich Damaskus sich mal wieder anschauen, was sie jahrelang nicht konnten, bedeutet das, jeder kann gerade da machen, was er möchte, im positiven Sinne, aber auch im negativen Sinne? Oder gibt es da jetzt nach knapp 2 Monaten, wo die HTS-Milizen an der Macht sind, so eine Art staatliche Organisation und Struktur schon?
Es gibt Bewegungsfreiheit im Land, die gibt es einfach wieder. Es gibt aber auch Kontrollen, also am Eingang zur Altstadt beispielsweise, da gibt es dann so einen Checkpoint, da stehen dann bewaffnete Milizen. Wenn du da aber dann vorzeigst, dass du eine Drehgenehmigung hast, dann wirst du durchgelassen. Und ähnliche Checkpoints gibt es an ganz vielen Orten. Im Grunde senden die da das Signal aus, hier kann eben nicht jeder tun und lassen, was er möchte. Natürlich Kriminalität etc. ist ja überall auf der Welt ein Thema und natürlich auch in Syrien. Wir haben darauf geachtet, dass wir uns nicht nachts bewegt haben. Davon wird immer noch abgeraten. Es ist letztlich noch ein Krisengebiet und da sind wir Journalisten auch gehalten, zu unserer eigenen Sicherheit uns jetzt nicht im Dunkeln zum Beispiel zu bewegen.
Ja, und was ist mit womöglich politischer Einflussnahme auf eure Berichterstattung? Man kennt das ja immer mal wieder von Berichten von Kolleginnen und Kollegen von uns, die aus China zum Beispiel berichten, wo es dann immer so einen ominösen Aufpasser gibt, der dabei ist. Habt ihr sowas da jetzt auch erlebt?
Naja, also das war das alte Syrien. So habe ich Syrien noch kennengelernt. Anfang der 2000er Jahre war ich ein paar Mal dort. Und da hatte man immer einen sogenannten Minder mit dabei als Fernsehteam. Also einen Begleiter, der genau geguckt hat, was wir drehen, der auch Vorgaben gemacht hat oder die, war zum Teil auch eine Sie. Und da hat man sich überhaupt nicht frei bewegen können. Da hat letztlich das Informationsministerium vorgegeben, an welchen Ort man zum Drehen fahren darf, ne? Und wohin auch nicht. Und das habe ich so jetzt gar nicht wahrgenommen. Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten gehabt bei der Einreise, weil in den ersten Wochen der neuen Macht sind unsere Kollegen und Korrespondenten einfach durchgefahren über die Grenze. Die Grenze war geöffnet und es hieß Welcome to Free Syria. Das hat sich jetzt insofern ein bisschen verändert, als es neue Formalitäten gab für die Akkreditierung von Journalisten, die just in der Woche vor unserer Einreise sozusagen neu eingeführt wurden. Und das hat dann dazu geführt, dass wir letztlich 3 Tage in Beirut festhingen und warten mussten, bis wir sozusagen das Okay bekommen haben, dass wir als Journalisten im Land auch arbeiten dürfen. Und als das dann aber da war, war alles völlig problemlos.
Wir haben in der Zeit ja geschrieben, als du in Beirut warst, auf dem Weg nach Syrien und ich wusste, du hast diese Frist mit deinem Weltspiegel extra, was da kommt. Und ich habe schon von hier gefühlt mitgebibbert, ob ihr reinkommt rechtzeitig, um alles für euch da einfangen zu können. Kaum vorstellbar, wie das gewesen sein muss, wenn ihr da auf gepackten Sachen in Beirut sitzt. Also wirklich spannend, was ihr da erlebt habt. Du hast jetzt auch gerade nochmal die Weltspiegel extra Ausgabe angesprochen. Ich kann die auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur wärmstens empfehlen. Wir packen den Link auf jeden Fall in die Shownotes. Dann könnt ihr das gerne euch nochmal die Dreiviertelstunde in der ARD-Mediathek anschauen. Wir wollen hier ja heute in unserem Podcast, wir sind ja ein juristischer Podcast, vor allem auch über die schrecklichen Gewalttaten sprechen, die unter dem Assad-Regime stattgefunden haben. Rund 200.000 Menschen soll das Regime getötet haben. Das Land soll 2010 so ungefähr 21 Millionen Einwohner gehabt haben. Das heißt, jeder 100. Mensch wurde in Syrien vom Regime getötet, zu Tode gefoltert, hingerichtet, plus Hunderttausende sind geflohen. Also ein Land, das oder eine Gesellschaft, die auch wirklich sehr stark auch von der Anzahl her davon geprägt worden ist die vergangenen Jahre. Was hat das mit den Menschen gemacht und wie hat sich das jetzt, 2 Monate nach Fall des Regimes, noch geäußert aus deiner Sicht?
Also das, was ich mitbekommen habe, was wir gehört haben, mit wem auch immer wir gesprochen haben, war natürlich eine unglaubliche Angst, die geherrscht hat in der Bevölkerung. Also die Menschen waren einfach eingeschüchtert, weil die Gefahr vom Regime drangsaliert, eingesperrt zu werden, ja sehr, sehr real war. Fast alle Leute, die ich in diesen 10 Tagen, die wir dort waren, getroffen habe, waren entweder mal selbst im Gefängnis oder hatten Angehörige, die inhaftiert wurden, die gefoltert wurden. Manche sind bis heute vermisst. Es sind ja auch viele Menschen verschwunden, ins Gefängnis gekommen und nie wieder rausgekommen. Mhm. Und das Schrecken dieses Regimes hat, glaube ich, ein Ausmaß, dass wir uns letztlich trotz aller Informationen, die auch in den letzten Jahren da rausgekommen ist aus dem Land, eigentlich nicht vorstellen konnten. Und das hat natürlich viel angerichtet, auch psychisch, ne? mit der Psyche der Menschen. Wir hatten beispielsweise in Sabadani mit einer Menschenrechtsaktivistin gedreht, die ihren Onkel besucht hat, den sie jetzt 12 Jahre nicht gesehen hatte. Der ist Musiklehrer. Ne? Ich sag mal, ein harmloser Musiklehrer, so hat er es selbst auch gesagt und wurde aber auch inhaftiert, hat mehrere Jahre in der Haft verbracht. Und der hat bis heute Angst, der Mann. Er ist jetzt dann mit uns mitgefahren und wir haben gemerkt, nach einer Stunde war der Mann völlig fertig. Und er hat uns dann gesagt, er hat letztlich immer noch Angst, dass irgendwo aus irgendeiner Ecke sozusagen Anhänger oder Vertreter des alten Regimes vorkommen.
Wir wollen ja gleich auch noch intensiv über das Thema Strafverfolgung sprechen, aber das ist ja nicht die einzige Art und Weise, wie so eine Aufarbeitung von so einer schrecklichen Dekade, die jetzt die vergangenen 10 Jahre in Syrien angedauert hat, vollzogen werden kann. Ihr habt, Uta, auch mit NGOs und Aktivisten gesprochen und gedreht. Wie blicken die denn auf das Thema Aufarbeitung?
Ja, also wir waren zum Beispiel mit einer Menschenrechtsaktivistin in Sabadani unterwegs, in eine kleinere Stadt in der Provinz Damaskus. Sie ist Ärztin, hat selbst unter dem Assad-Regime gelitten. Sie hat so eine Art Feldlazarett betrieben und das wurde natürlich angegriffen, bombardiert etc. Sie selber wurde inhaftiert. Ihr Mann ist vor den Augen ihrer Tochter erschossen worden. Sie saß im Knast mehrfach. Sie wurde gefoltert. Sie hat uns auch gesagt, dass sie vergewaltigt worden ist. Und sie lebt heute in Frankreich, ist aber auch in den letzten Jahren mit ihrer NGO vor allem im Nordwesten Syriens, also in der Provinz Idlib, auch aktiv gewesen. Und ihr Ziel ist die Aufarbeitung. Also sie geht im Moment zu den Menschen hin in ihre Heimatstadt und versucht zu dokumentieren, was ist wo zerstört worden, spricht aber auch beispielsweise mit den Frauen in der Stadt. Sie hatte da zu so einer Gesprächsrunde eingeladen in der Wohnung einer anderen Aktivistin. Und da saßen dann also vielleicht 10, 12 Frauen, die alle über ihre Schicksale berichtet haben. Das hat sie aufgeschrieben und dokumentiert, auch mit Fotos, mit Videoaufnahmen und mit Formularen und hat ganz genau festgehalten, wann bist du ins Gefängnis gekommen? Wer hat dich da verhört? Wie viele Tage warst du da? Und wir haben dann gefragt, ja, und was macht ihr jetzt damit? Und dann sagte sie, wir übergeben diese Dokumente Anwälten und internationalen Institutionen. Also das Ziel der Aufarbeitung ist letztlich schon die Strafverfolgung. Und das ist enorm wichtig für die Syrerinnen und Syrer.
Ja, vielen Dank, Ute, für deine Eindrücke und deine Erlebnisse, dass du die mit uns geteilt hast. Sehr interessant. Und unsere Kolleginnen und Kollegen werden auch die nächsten Wochen und Monate natürlich genau schauen, was da in Syrien passiert, wie sich das entwickelt. Voller Hoffnung, aber auch ja mit der nötigen Distanz, die das Ganze erforderlich macht. Es kann sich in alle Richtungen entwickeln, glaube ich, auch wenn die ersten Anzeichen sehr gut sind. Danke, Ute.
Danke.
Das also die Eindrücke von Ute Brucker aus Syrien. Über das Thema Strafverfolgung in Syrien habe ich Mitte Januar auch mit Anwar Albouni gesprochen. Ich habe ihn in Berlin getroffen. Herr Albouni ist ein syrischer Menschenrechtsanwalt und er leitet die NGO Syrian Center for Legal Studies and Research. Anwar Albouni saß selbst von 2006 bis 2011 in einem syrischen Gefängnis als politischer Gefangener. Er erlebte dort vor allem psychische Folter, hat er mir gesagt. Und die internationale Gemeinschaft hat sich für seine Freilassung sehr eingesetzt. 2009 erhielt er dann den Menschenrechtspreis des Deutschen Richterbundes und als er 2011 freikam, hat er es einige Jahre später, 2014 nämlich, geschafft, nach Deutschland zu fliehen. Nun lebt er in Berlin und von dort aus versucht er seit mehreren Jahren eben mit seiner NGO die Weichen für einen syrischen Rechtsstaat zu stellen und jetzt momentan ziemlich akut auch für die Strafverfolgung genau dieser Menschenrechtsverletzungen, von denen wir schon gesprochen haben. Die Chancen für so eine Strafverfolgung, die stehen seit dem Sturz von Bashar al-Assad Mitte Dezember ungleich besser. Und genau darüber habe ich unter anderem mit ihm gesprochen. Wir haben das Interview für euch übersetzt. Die Dolmetscherstimme spricht mein Kollege Klaus Hempel.
Mr. Albouni.
Herr Albouni, wie geht es Ihnen? Wie fühlen Sie sich?
I am happy for sure.
Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich für diejenigen, die befreit wurden. Aber ich trauere um die Zehntausende, die nicht mehr befreit werden konnten. Sie haben die letzten Gefangenen befreit, die sie noch rechtzeitig retten konnten. Aber wir haben Dokumente aus dem Gefängnis Sednaya. 60.000 waren in Sednaya. 60.000. Am Ende waren es vielleicht noch 1.000. Alle anderen wurden getötet. Unter Folter oder per Exekution durch Militärgerichte.
Kam diese Befreiung für Sie überraschend oder haben Sie das vorhergesehen?
Ich habe diesen Moment lange Zeit erwartet. Ich war nicht überrascht, als er dann kam. Mein Umfeld hat mich immer ausgelacht. Ich sei so optimistisch, so etwas würde nie passieren, haben sie gesagt. Aber ich habe es vorhergesehen. Vielleicht bin ich jetzt etwas verwundert, wie schnell und auf welche Weise der Sturz passiert ist. Die Rebellen haben sich auf ihrem Weg von Aleppo gut benommen.
Was meinen Sie mit gutem Benehmen?
Because we don't find any violence.
Ja, es gab keine Berichte von Gewalt, als sie Stadt für Stadt eingenommen haben. Es gab keine toten Zivilisten. Das hat uns schon überrascht. Denn sie sind auf Menschen anderer Religionen und Ethnien getroffen. Das war für uns eine sehr positive Überraschung.
So it was good surprise in fact.
Von welchen Verbrechen in Sednaya und anderen Gefängnissen während des Assad-Regimes wissen Sie?
In Sednaya, it was simple.
Jeden Tag sind 30 bis 50 Inhaftierte gestorben. Jeden Tag, seit 2011, 2012. Man kann nicht genau sagen, wie viele Menschen umgebracht wurden. Wir gehen von etwa 200.000 Opfern in den Gefängnissen und im Sednaya-Gefängnis aus.
We suppose about 200.000 killed in this detention and prison.
Und wer waren die Gefangenen? Das waren ja keine Verbrecher, sie waren...
Genau, einige von ihnen wurden einfach von der Straße weggeholt, weil sie aus einem bestimmten Gebiet kamen oder wegen ihres Familiennamens, weil der Name mit der Opposition in Verbindung gebracht wurde. Sie wurden dann als Geiseln genommen, manchmal Kinder als Geiseln für ihre Eltern, für ihre Mütter oder Frauen für ihre Ehemänner. Manche haben gar nichts gemacht, sie waren friedliche Menschen. Das Regime hat allen Straferlass gewährt, die bereit waren zu kämpfen. Sie haben eine Amnestie bekommen, aber nicht diejenigen, die sich geweigert haben. Die haben keinen Straferlass bekommen.
Sie haben bereits die Opfer der Folter, der Massaker erwähnt und was noch alles während der vergangenen Jahrzehnte oder Jahre passiert ist. Aber wie wichtig ist jetzt die Anklage von Assad und seinen Gefolgsleuten für das syrische Volk?
Sie werden angeklagt, Assad und andere. Wie Sie wissen, verfolgen wir das Regime, Assad als Person und seine hochrangigen Offiziere. Wir haben sie hier in Deutschland seit 2017 angeklagt. Und es gibt Haftbefehle gegen einige von ihnen. Vielleicht ist auch Bashar Assad einer von ihnen. Auch in Frankreich gibt es einen internationalen Haftbefehl von einem französischen Gericht. Es gibt da also Fortschritte. Und ich denke, der erste Nagel wurde hier in Deutschland in den Sarg des Regimes geschlagen, als wir 2017 den ersten Fall eingereicht haben und später 2020 in Koblenz. Da gab es Prozesse wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Aber wenn wir uns die Menschen in Syrien anschauen, wollen Sie die Gefolgsleute von Assad und Assad selbst verfolgen oder wollen Sie dieses Kapitel nun lieber beenden?
Nein, jeder in Syrien. Nein, es wird kein Frieden ohne Gerechtigkeit geben. Jeder in Syrien und ich glaube auf der ganzen Welt hat im Fernsehen gesehen, wie viele schreckliche Verbrechen in Syrien begangen wurden. Die Menschen, die diese Taten begangen haben, die sie befohlen haben oder die sie begrüßt und gefeiert haben, können nicht mehr Teil unserer Gesellschaft sein. Niemals wieder. Nicht mit Resozialisierung und auf keinem anderen Weg.
Wie gehören die Strafverfolgung, der neue Staat und das neue Rechtssystem eigentlich zusammen? Hängt das alles voneinander ab? Und könnte eine neue Verfassung auch ohne eine Anklage von Assad und seinen Gefolgsleuten eingesetzt werden oder gar funktionieren?
Implemented or exist without a prosecution of Assad and his followers.
I think the prosecution, the
Ich denke, die Verfolgung der begangenen Verbrechen in der vergangenen Dekade muss durch eine unabhängige Justiz oder eine prozessführende Behörde erfolgen. Unabhängig vom Assad-Regime, aber auch von anderen Rebellen wie kurdischen Gruppen oder anderen wie dem IS. Die Justiz muss also komplett unabhängig sein. Und wir sind der Überzeugung, sie muss sowohl aus Syrern als auch aus internationalen Richtern bestehen, damit sie wirklich unabhängig ist und es keine Beeinflussung gibt.
Real independent and nothing affect about it.
Und diese Prozesse sollten dann wo stattfinden? In Syrien?
In Syrien.
Nicht in Den Haag?
Nein.
Warum nicht?
Wissen Sie, in Den Haag können 3, 4, 5, 10 Personen angeklagt werden. Wir zählen 16.000 Kriminelle, die in die begangenen Straftaten verwickelt waren.
Criminals who top they committed crimes with motion with mentions that. So what ICC will do with that?
Was kann der internationale Strafgerichtshof damit machen? Der Gerichtshof ist so weit weg von den Tatorten und die Opfer können nicht nach Den Haag, um ihre Aussagen zu machen. Die Verfahren müssen in Syrien stattfinden. Das ist auch sehr wichtig, damit die Syrer das mitbekommen. Wissen Sie, wir haben das in Den Haag oft beobachtet. Es hat keinen echten Einfluss. Vielleicht kann man damit einzelne Verbrecher kriegen und ins Gefängnis stecken, aber die Auswirkungen wären überschaubar. Wenn die Verfahren in Syrien stattfänden, würde das direkt Einfluss auf die Gesellschaft nehmen.
Was glauben Sie, wie wahrscheinlich ist all das, dass es wirklich auch so passiert?
Es ist realistisch. Es wird passieren.
Ich glaube,
wissen Sie, ich bin überzeugt. Syrien wird ein Vorbild. Ich glaube, dass es bisher keine Übergangsjustiz gab, die gut genug war. Ich bin überzeugt, dass Syrien ein Vorbild sein wird, wie eine Übergangsjustiz arbeiten sollte.
Listen for how transitional justice will be achieved as it will be.
Herr Al-Bouni, jetzt würde ich gerne mit Ihnen über Ihre Ideen für die nächsten juristischen Schritte in Syrien sprechen. Vielleicht können Sie mir erstmal erklären, wie sich das syrische Verfassungssystem in den kommenden Jahren entwickeln sollte.
Es ist vielleicht etwas unangemessen, jetzt über eine Verfassung für Syrien zu sprechen. Aber wir haben einen Entwurf vor 3 Monaten vorgestellt. Fertiggestellt nach 3 Jahren Beratungen mit Syrern aus der ganzen Welt. Aber jetzt ist es nicht an der Zeit, über eine syrische Verfassung zu sprechen. Wir müssen über eine vorübergehende Verfassung sprechen, eine für die Übergangsphase. Denn die hängt nicht von irgendeinem rechtlichen Hintergrund oder rechtlichen Rahmen ab. Klar ist, die alte Verfassung ist Bullshit. Sie kann nicht mehr gelten. Daher brauchen wir eine vorübergehende Verfassung als Grundlage für die Übergangsphase.
And for that must to be temporary declaration constitution to rule of the transition period.
Und jetzt, nachdem wir das vorgeschlagen und darüber gesprochen haben, jetzt haben die Machthaber in Syrien auch angefangen, darüber zu sprechen, ob sie eine vorübergehende Verfassung erlassen wollen. Das ist also ein guter Schritt.
So, it's a good step.
Aber umfasst Ihr Plan eine echte Rechtsstaatlichkeit mit Gewaltenteilung und einem echten Verfassungsgericht? Können Sie bitte kurz beschreiben, wie Ihr Entwurf aussieht?
Eine vorübergehende Verfassung muss eine Regierung beinhalten, die alle Syrer repräsentiert. Und auch eine Generalversammlung aus Experten. Sie muss eine neue Verfassung schreiben und mit den Menschen darüber diskutieren. Es wird auch Diskussionen über die Rolle des Parlaments geben, das die Regierung kontrolliert. Außerdem muss eine Übergangsjustiz eingesetzt werden. Die wird es übernehmen, ein besonderes Tribunal einzusetzen. Und es wird Einrichtungen geben müssen, um das Vertrauen wieder aufzubauen. Für eine friedliche Gesellschaft. Es wird auch um Gedenken an die Opfer der Massaker der Gefängnisse gehen, etwa durch Museen oder Statuen. Oder es wird die Mission der Übergangsjustiz sein.
Soweit der erste Teil des Gesprächs, das ich mit dem syrischen Menschenrechtsanwalt Anwar Albouni Mitte Januar in Berlin geführt habe. Ihr hört hier den Podcast Die JustizreporterInnen, heute zum Thema Strafverfolgung der syrischen Staatsfolter. Ihr könnt unseren Podcast in der ARD-Audiothek hören und überall da, wo es Podcasts gibt. Bei mir im Studio ist nun Frank Bräutigam, der ARD-Rechtsexperte. Hallo Frank.
Hallo Philipp.
Rechtsanwalt Anwar Albouni hat ja schon gerade skizziert, über was für Taten wir hier reden. Es geht um viele, viele Verbrechen. Albouni geht von rund 16.000 Tätern aus. Und ich möchte mit dir, Frank, jetzt nochmal überlegen, wie eine juristische Strafverfolgung überhaupt aussehen kann. Lassen wir mal Syrien als möglicher Ort für Verhandlungen gleich außen vor, ob das dort funktionieren kann und ob es rechtsstaatliche Maßstäbe wären. Das erste Gericht, das mir bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den Kopf kommt, wäre ja der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Wie sieht es mit dem aus? Könnte der hier tätig werden?
Also Stand jetzt ist das ganz schwierig, weil man muss da Vertragsstaat sein bei diesem Strafgerichtshof in Den Haag und das ist Syrien nicht. Also diese Möglichkeit ist gerade nicht eröffnet. Es gibt dann zwar Ausnahmen, also der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der könnte dafür sorgen, dass das dorthin kommt, vereinfacht gesagt. Aber da gibt es natürlich auch Möglichkeiten anderer Staaten, das zu blockieren, also nicht so sehr realistisch. Und Syrien könnte eine sogenannte Ad-hoc-Anerkennung aussprechen, dieses Gerichtshofs. Da muss man mal gucken, wie die Machthaber das jetzt, wie die das priorisieren, ob das auf der Tagesordnung steht.
Die müssten sich dann jetzt noch für die Zukunft quasi unterwerfen.
Ganz genau.
Ist es denn realistisch, dass Den Haag 16.000 Täter irgendwie sich mit dem befasst?
Nein, Den Haag wäre der Ort, ich nenne es mal, für die großen Fische. Also da könnte man natürlich versuchen, vielleicht Assad dahin zu bekommen. Aber die Hürden dahin sind groß. Und wenn, dann wären es die großen Fische. Aber wir lernen ja gerade auch durch die neuen Entwicklungen, dass es auch auf den mittleren und unteren Ebenen viele mutmaßliche Folterknechte geben könnte. Und das würde so ein internationales Gericht natürlich auch nicht schaffen.
Es gab aber trotzdem ja auch schon in der Vergangenheit Verfahren, die sich mit der syrischen Staatsfolter beschäftigt haben. Koblenz ist da eine Ortsmarke, die interessanterweise immer wieder genannt wird. Und du warst da beim Gericht, beim Oberlandesgericht in Koblenz. Warum ausgerechnet Koblenz und was war damals Thema?
Genau, Koblenz hat da eine wichtige Rolle gespielt, weil einer der Angeklagten in Rheinland-Pfalz festgenommen wurde. Aber man fragt sich natürlich, warum so eine, zwar eine Justizstadt, aber warum Koblenz da eine Rolle spielt. Ja. Es gibt das sogenannte Weltrechtsprinzip. Also Deutschland kann vor deutschen Gerichten Taten verfolgen, wo weder der Angeklagte Deutsche ist, noch die Tat in Deutschland gespielt hat oder begangen wurde. Und da war so die besondere Situation, dass sich hier in Deutschland sowohl mögliche Täter und Opfer getroffen haben. Also da haben Opfer ihre vermeintlichen Folterknechte hier wieder getroffen und haben das den deutschen Behörden gemeldet.
Und es waren syrische Staatsangehörige, die Opfer wie auch die Angeklagten.
Ganz genau.
Du hast mir im Vorfeld gesagt, dass das einer der bewegendsten Prozesse für dich war, die du in deinem Berufsleben oder juristischen Leben bisher so miterlebt hast. Und das finde ich bemerkenswert, weil du bist wirklich ständig bei den Gerichten. Warum war der jetzt so bewegend, so besonders für dich?
Ja, ich erinnere mich sehr gut an den Prozessauftakt. Das war, glaube ich, im April 2020. Ich saß da als Beobachter und dann wurde diese Anklage verlesen. Und da wurden diese grausamen Details verlesen, was da in diesem Gefängnis passiert ist und was die Opfer, die auch im Gerichtssaal präsent waren, was die alles erlitten haben. Ich habe mir einfach gedacht, wenn mich das schon als Beobachter, der das jetzt hört, so bewegt, wie muss das erst für die betroffenen Personen dann sein? Und wir haben einige davon auch interviewen können. Einer hat mir einfach berichtet, wie das war. In einer Zelle von 22 Quadratmetern saßen, sagte er, 87 Personen. Und sie mussten sich dann abwechseln mit dem Schlafen, weil die haben nicht alle da reingepasst. Und das waren eher die harmloseren, in Anführungszeichen, Schilderungen. Da ging es ums Schlafen, aber es gab natürlich diese grausame Folter noch, die dazu kam, die er auch ansatzweise geschildert hat. Und den Mann habe ich dann bis zum Urteil auch häufiger getroffen. Und das war nochmal ein ganz besonderer Tag, weil dann wirklich weltweit erstmals ein Gericht festgestellt hat, das war systematische Staatsfolter, was in diesen Gefängnissen dort passiert ist. Und das hat dann auch weltweite Aufmerksamkeit bekommen.
Ja, also wir müssen uns das mal vor Augen führen. Das Oberlandesgericht Koblenz ist das erste Gericht, was wirklich feststellt und ja mittlerweile auch rechtskräftig durch den Bundesgerichtshof bestätigt, in Syrien hat systematische Staatsfolter stattgefunden und zu dem Zeitpunkt fand sie auch immer noch statt. Und dann werden in Koblenz, zwei Personen waren es in den ersten beiden Verfahren, verurteilt zu mehrjährigen Haftstrafen wegen ihrer Taten in dieser Staatsfolter. Vielleicht nochmal, können wir nochmal über den juristischen Aspekt sprechen, der quasi dem zugrunde liegt. Es gibt ja einmal dieses Systematische und dann den konkreten Tatvorwurf. Und dieses Oberlandesgericht Koblenz-Verfahren oder die beiden Verfahren, die gelten so ein bisschen als Blaupause für weitere mögliche Strafverfahren in diesem Komplex Staatsfolter. Warum?
Ja, so Verurteilungen haben ja immer zwei Komponenten. Einmal muss man natürlich den konkreten Personen auf der Anklagebank ihre Beteiligung nachweisen. Das ist nicht banal. Es muss ein rechtsstaatliches Verfahren sein. Man braucht Beweise, ganz wichtige Basis. Aber dann braucht man zweitens noch sozusagen den Überbau. Also was wusste der Staat, was wurde da von oben angeordnet, wie viel System steckte dahinter? Und die Erkenntnisse, die man dazu gesammelt hat, sehr aufwendig in dem Koblenzer Verfahren, die kann man natürlich als Basis jetzt auch für weitere Verfahren benutzen. Das muss man natürlich auch in neue Prozesse wieder einführen. Also es ist keine Blaupause, Drag and Drop. Aber ich denke, die Basis, die kann man auf jeden Fall juristisch nutzen. Und dass es vielleicht zu weiteren Verfahren kommen wird oder ob, das ist natürlich jetzt auch die spannende Frage. Ne?
Genau, was sagst du, was ist dein Gefühl?
Na, diese Situation in Syrien, die hat natürlich jetzt nochmal den Blick nochmal geschärft. Könnte es vielleicht wieder Festnahmen geben? Wir hatten den Generalbundesanwalt neulich hier bei uns im Podcast und haben ihn das ja auch gefragt. Er lässt sich da natürlich nicht in die Karten schauen, aber was er uns sagt, ist, dass seine Abteilung und Referate, die dieses Thema schon jahrelang begleitet haben, die sind natürlich auch elektrisiert jetzt von den Ereignissen dort und werden sich genau fragen, gibt es weitere Personen, kommt jemand nach Deutschland, ist schon jemand in Deutschland? Das wird erst recht die Behörde, aber natürlich auch wir genau weiter verfolgen.
Das Schlagwort ist ja, glaube ich, Strukturermittlungsverfahren, was die Bundesanwaltschaft seit Jahren führt im Kontext von Syrien, also wo wirklich ganz breit geschaut wird und ermittelt wird, welche möglichen Taten und Täter kommen da nach Deutschland.
Das hängt auch viel mit Kapazitäten zusammen. Okay. Die müssen sich natürlich auch darauf konzentrieren, auf Sachen, die realistisch sind. Also erstens, wo ist die Beweislage gut und welche Person könnte man auch vor ein deutsches Gericht bringen? Und das sind so Kriterien, die es schon ein wenig eingrenzt bei den vielen, vielen Personen, die womöglich verdächtig sind.
Wir alle hier in der Rechtsredaktion schauen natürlich ganz genau, wann die Bundesanwaltschaft da aktiv wird und das öffentlich vor allem auch mitteilt. Und das ist natürlich etwas, wo dann vielleicht auch wieder die Weltöffentlichkeit ein Stück weit nach Karlsruhe und Deutschland schaut. Vielen Dank, Frank.
Danke auch.
Ich habe bei meinem Treffen Mitte Januar mit dem syrischen Anwalt Anwar al-Bunni noch weiter gesprochen über weitere Themen. Den zweiten Teil des Interviews hört ihr jetzt. Wenn wir über das Sammeln von Beweisen sprechen, was haben Sie bislang gefunden? Was für Dokumente gibt es?
Es sind zig Millionen Dokumente, wissen Sie. Unser Team arbeitet nun im Justizministerium und sie bringen alle Dokumente dahin, die sie haben. Meine Kollegen haben da nun 150.000 Ordner. 150.000. Die müssen sie nun scannen. Nach 2 Wochen hatten sie 120 Ordner geschafft. Es ist also eine riesige, riesige Aufgabe.
2 weeks they finished 120. So.
Und warum brauchen die neuen Machthaber nun ausgerechnet ihre Unterstützung?
Weil wir die eine Organisation sind, die schon seit langem in diesem Bereich arbeitet. Wir sind die einzigen, die das machen und gemacht haben. Wir waren in Europa, als wir Dokumente vorbereitet und mit Zeugen gearbeitet haben. Es gibt viele Organisationen in diesem Bereich, syrische Organisationen. Sie arbeiten daran, die Taten zu dokumentieren. Was passiert ist, das Töten von Menschen, das Einsperren von Menschen. Sie halten Fürsprache in der internationalen Gemeinschaft bei internationalen Organisationen. Aber es gibt keine, die mit dieser Rechenschaftspflicht und mit Dokumenten und mit Zeugen arbeiten und so. Und wir haben einen guten Ruf unter den Syrern. Alle kennen uns.
And we have a reputation with all Syrians. Everybody knows us. Go for work for all Syrians.
Es muss für alle Syrer weitergehen. Jeder in Syrien weiß, dass es ohne Gerechtigkeit keinen Frieden geben wird. Gerechtigkeit hat also oberste Priorität, um Syrien wieder aufzubauen. Alle wissen das. Und sie nehmen es ernst. Aber bis jetzt wissen sie noch nicht, wie das klappen soll. Wir versuchen ihnen dabei zu helfen.
Wie schätzen Sie denn die Chancen ein, dass es wirklich Gerichtsprozesse geben wird?
Sie haben manche festgenommen und halten sie nun in Haft. Aber ich denke, es muss ein besonderes Gericht gebildet werden. Ein Tribunal extra für diesen Themenkomplex. Denn die syrische Justiz ist schlecht. Sie ist von Korruption durchzogen. Und die Richter sind nicht in der Lage, Recht zu sprechen. Die Richter sind Richter, weil sie loyal sind, nicht wegen ihrer Erfahrung oder weil sie gut sind. Das ganze syrische Rechtsprechungssystem ist schlecht, sehr schlecht. Es ist auch nicht in der Lage, normale Kriminalität oder Fälle zu verhandeln. Wie soll es dann mit so etwas klarkommen? Also brauchen wir spezielle und unabhängige Tribunale. Es geht da nicht nur um das Regime. Es haben viele verschiedene Gruppen Verbrechen begangen. Und die Opfer haben ein Recht auf Gerechtigkeit. Es muss also unabhängig sein. Dafür brauchen wir gemischte Gerichte aus Syrern und internationalen Richtern. So können wir sicherstellen, dass sie ordnungsgemäß und nach internationalen Standards arbeiten. Standards für faire Verfahren. Ich würde auch mir selbst nicht zutrauen, dass mich als Richter nicht Emotionen überkämen, wenn ich mir einen Fall anschauen würde. Deshalb brauchen wir internationale Richter, um uns bei der Übergangsjustiz zu unterstützen.
It's need about rebuild the trust between the Syrians.
Es geht darum, das Vertrauen zwischen den Syrern wieder aufzubauen. Da sind Brüder auf der einen und Brüder auf der anderen Seite oder Väter auf der anderen Seite oder Schwestern. Wir müssen das Vertrauen wieder durch gesellschaftliche Bewegungen aufbauen. Wir müssen das Gedächtnis aufbauen. Ein Andenken an das, was wirklich in Syrien passiert ist. An die Massaker, die Gefängnisse, die Arrestplätze, die Massengräber. Und all das hängt an der Übergangsjustiz.
Detention place, mass grave, and that's a transition justice form or body must to take all of this issue.
Wenn wir uns nicht nur die Verfahren anschauen, die womöglich in Syrien stattfinden. In Koblenz etwa gab es schon Urteile. Glauben Sie, dass es weitere Strafverfahren außerhalb Syriens geben wird?
Out of Syria. Could have more proceedings
and I think there will be
Ich glaube, es wird noch mehr Verfahren außerhalb Syriens geben. Ich glaube, es dauert noch, bis all die Taten in Syrien verfolgt werden. Wenn es also Täter gibt, die in Europa sind und es Beweise gegen sie gibt, dann ist es besser, sie hier anzuklagen. Aber wenn die Täter hier sind, die Zeugen und Beweise aber in Syrien, dann können wir in Syrien beginnen und beantragen, dass die Täter zu Gerichten in Syrien ausgeliefert werden. Es ist also sehr von Fall zu Fall abhängig.
So, it depends about every case.
So, what are the next steps now?
Wie geht es jetzt also weiter?
Es gibt hier noch viele Fälle in Europa, an denen wir arbeiten. Es wird bald Festnahmen in Deutschland und Schweden geben. Es werden bald neue Verfahren eröffnet, wo die Verdächtigen vergangenes Jahr festgenommen wurden. Die Verfahren beginnen bald. Wir haben jetzt nach dem Sturz des Regimes viele Zeugen, die mutiger geworden sind. Vorher hatten sie Angst, weil ihre Eltern in Syrien waren. Jetzt sind sie mutiger und haben Raum, um Zeugenaussagen zu machen. Ich bekomme viele Anrufe und Nachrichten von Zeugen, die bereit für Aussagen sind. Leider bin ich alleine hier, weil mein ganzes Team in Syrien ist. Deshalb müssen wir das organisieren, wenn meine Kollegen zurück sind.
So we will arrange that after they back.
You are collecting the evidences.
Sie sammeln die Beweise jetzt. Sie digitalisieren sie. Assad und seine Familie sind aber aus Syrien nach Russland geflohen. Da sind sie sicher, zumindest für den Moment. Aber es gibt Hunderte oder Tausende Gefolgsleute von Assad, die jetzt irgendwo sind. Vermutlich in Syrien oder in den Nachbarstaaten. Was glauben Sie, wer sie finden wird? Und ist das nun die wirklich drängendste Aufgabe?
Catch them, and is that the biggest task maybe right now?
We will catch them for sure, including Bashar al-Assad himself.
Wir werden sie kriegen, ganz bestimmt. Auch Bashar al-Assad. Er wird Gerechtigkeit erfahren, da bin ich mir sicher. Sie verstecken sich jetzt, ja. Und vielleicht haben einige Syrien verlassen. Vielleicht verstecken sich einige in Syrien. Wir erwarten, dass einige in Europa ankommen werden. Unter Fake-Namen, nicht mit echtem Ausweis. Wir beobachten das. Sie werden kein sicheres Versteck finden.
They will not find safe place to them.
But who is we?
Was meinen Sie mit wir?
We Syrians.
Wir Syrer. Die Justiz in Syrien. Wir sind Syrer. Und ich. Wir, unser Center. Ich spreche für unser Team. Ich glaube an unsere Arbeit. Wie ich gesagt habe, ich habe keine Wünsche. Meine Wünsche sind Ziele. Und ich bin mir sehr sicher, dass diese Verbrecher Gerechtigkeit erfahren werden. Und mit unserem Einsatz werden wir das schaffen.
I believe with our work.
Soweit also mein Gespräch mit dem syrischen Menschenrechtsanwalt Anwar al-Bunni. Ich habe ihn Mitte Januar so für ungefähr 2-2,5 Stunden getroffen, weil wir auch noch gedreht haben für einen Fernsehbeitrag. Das Interview dauerte insgesamt eine halbe Stunde ungefähr. Aber während dieser 2,5 Stunden, da wurde er immer wieder angerufen. Er hat zig SMS bekommen und war gefühlt ständig im Einsatz für sein Anliegen. Und er hat dabei auch viel mit Kollegen gesprochen, die gerade zu dieser Zeit in Syrien, vor allem in Damaskus, waren. Kollegen, die dann auch Ute Brucker für uns in Damaskus getroffen hat und die dort im Auftrag der neuen Machthaber Beweise sichern. Also die Kollegen von Anwar al-Bunni, nicht Ute Brucker. Sie hat die Kollegen interviewt. Ich fand das insofern auch spannend, weil die Kollegen von Anwar al-Bunni, die momentan in Syrien sind, nun sich durch diese ganzen Ordner und Dokumente wühlen, beziehungsweise nicht wühlen, das klingt jetzt so nach Chaos. Sie gehen die Stück für Stück durch und scannen die ein in den Hallen des Justizministeriums. Sie haben dort Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Also eine, so ist mein Eindruck zumindest, sehr wichtige Arbeit. Vielleicht, um das Ganze nochmal ein Stück weit zu wiederholen, aber auch die Dimensionen zu verdeutlichen, um die es bei dieser Thematik geht. Anwar al-Bunni geht von rund 200.000 Toten aus, die das Regime von Bashar al-Assad in den vergangenen Jahren getötet hat. 16.000 Täter ungefähr soll es geben, laut Herrn Bunni. Und die Dokumente, die nun seine NGO in Syrien scannt, bestehen aus 150.000 Aktenordner. Nicht einzelne Dokumente, ganze Ordner. Eine Arbeit, die, ja, wohl ziemlich lange dauern wird. Ich vermute, auf Anwar al-Bunni, sein Team und letztlich auch auf das syrische Volk wartet noch eine Menge Arbeit. Das dauert viel Zeit und sie brauchen ganz schön viel Geduld. Wir werden uns das bei Gelegenheit auf jeden Fall wieder anschauen. Es ist ja momentan auch nicht absehbar, ob es vielleicht in Deutschland noch weitere Festnahmen und auch Verfahren rund um die syrische Staatsfolter geben wird. Spätestens dann schauen wir auch in diesem Podcast bestimmt wieder auf das Thema drauf. Wenn ihr mehr zu Syrien wissen wollt, dann habe ich jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Die Kollegen aus den ARD-Auslandsstudios veröffentlichen regelmäßig Podcast-Folgen unter dem Label Weltspiegel Podcast. Und die Folge vom 31. Januar, die beschäftigt sich auch mit dem Thema Syrien. Ansonsten empfehlt ihr uns gerne weiter, sehr gerne auch die englische Version dieser Folge, gerne gerade in der syrischen Community oder bei Menschen, die vielleicht kein Deutsch sprechen, aber sich für dieses Thema interessieren, und gebt uns gerne Feedback. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, justizreporterinnen@swr.de, justizreporterinnen durchgeschrieben in einem Wort, ohne Gendersternchen oder Doppelpunkt. Wir lesen all eure E-Mails, freuen uns darauf und antworten auch drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Rayon und ich sage mal bis dahin.